RD.
Leere Supermarktregale, mega lange Lieferzeiten und keiner wusste, wann es besser wird. Wir erinnern uns, wie krass die Corona-Zeit auch dahingehend war, wie unser liebgewonnener Konsum auf einmal einfach total ins Stocken kam.
Und damals konnten wir das schon kaum fassen, waren total schockiert, dass uns modernen, vernetzten, weltweit produzierenden Menschen sowas passieren konnte. Gut, dass das endlich wieder vorbei ist.
Ja, aber halt auch nur eigentlich, ne? Denn was damals total lästig war, könnte schon bald lebensgefährlich werden. Wenn nämlich nicht mehr Fahrräder, Fernseher, Handys nicht mehr lieferbar sind, sondern lebenswichtige Medikamente.
Dieses Problem ist echt akut. Es geht nicht nur um Fiebersäfte für Kinder, sondern um viele schwere Krankheiten, die hier ohne die Zulieferung aus dem Ausland gar nicht mehr ordentlich behandelt werden können. Menschen könnten in unseren Krankenhäusern sterben, weil Antibiotika und Krebsmedikamente, aber auch Spritzen, Beatmungsschläuche und Herzkatheter fehlen.
Das klingt nach einem absoluten Horrorszenario, aber ich sag mal so, 90% unserer Antibiotikamedikamente kommen aus China. Damit, das sagt uns die Pharmaexpertin Ulrike Holzgrabe, sind wir total erpressbar.
Also wir haben uns da in eine Abhängigkeit begeben, die gefährlich ist, ja, lebensgefährlich. Wir laufen auf der ganzen Linie in eine große Katastrophe.
Und es ist eine ganz einfache Rechnung. Wir produzieren ganz viel nicht mehr selbst und müssen hoffen, dass andere Länder, eben vor allem China, uns die Dinge, die wir da so günstig einkaufen wollen, auch zuliefert.
Und dass sie das schon bald nicht mehr tun, mit sowas muss man rechnen. Wir haben das mit russischem Gas erlebt, wie schnell das gehen kann. Und unsere Beziehung zu China ist jetzt schon nicht die einfachste.
Ja, wenn uns China, aus welchen Gründen auch immer, Streitereien, whatever, den Hahn zudreht, dann hätte das krasseste Folgen für alle Bereiche unseres Lebens. Ich nenne mal so Schlagzeilen, die es dann geben würde. Versorgungsengpässe, Wohlstandsverlust, Massenarbeitslosigkeit.
Die deutsche und die europäische Politik wollen deshalb raus aus dieser Abhängigkeit. De-risking heißt das Stichwort, also Risiko minimieren. Deutschland soll nicht erpressbar sein, weder bei Medikamenten noch bei Konsumgütern oder Rohstoffen.
Aber wie kann das funktionieren? Unser Plus-Minus-Team hat recherchiert, ob und wie sich Deutschland und die deutschen Unternehmen unabhängiger machen wollen oder können von China.
Stellt sich raus, vielleicht machen sich manche Unternehmen unabhängiger von China, aber auf eine Art und Weise, die der Politik gar nicht gefallen dürfte, indem die Bundesrepublik nämlich rein gar nichts davon hat. Im Gegenteil, vielleicht werden wir am Ende sogar noch abhängiger von China.
Was ist das für ein Schachzug? Wie gefährlich ist unsere China-Abhängigkeit? Und wie erpressbar sind wir denn wirklich? Dazu hat unser Team lange recherchiert und wir verraten euch, was dabei rausgekommen ist.
Wir sind Anna Planken.
Ja, und David Alf.
Abhängig sein in der Beziehung ist eigentlich nie gut. Ne? Toxische Beziehung würde man das bei Menschen nennen.
So, es ist einfach ätzend, wenn einer auf den anderen angewiesen ist und dadurch erpressbar wird.
Ja, und das scheinen wir im Fall von China auch zu sein. Haben aber eigentlich allen Grund, das nicht sein zu wollen. China ist eben kein verlässlicher Partner, kein demokratischer Staat, bei dem wir uns sicher sein können, dass er sich an die Regeln hält, sondern ein autokratisches Regime, das seine eigenen politischen, gesellschaftlichen und natürlich auch wirtschaftlichen Ziele verfolgt.
Genau, und vieles davon geht komplett gegen die deutsche oder europäische Linie. Und deshalb liegt es eigentlich in unserem Ur-Ur-Ur-Interesse und dem aller Politiker, solche Abhängigkeiten zu verhindern. Eigentlich.
Europa hat in den letzten Jahren, auch Deutschland hat in den letzten Jahren zu wenig gemacht, um Abhängigkeiten abzubauen.
Dass der grüne Außenpolitiker Omid Nuripur, unsere Kollegen vom Podcast Weltmacht China, haben mit ihm auf der Münchner Sicherheitskonferenz darüber gesprochen.
Wir haben nach Beginn der Invasion Russlands in der Ukraine gesehen, dass wir uns nicht abhängig machen dürfen von Diktaturen, die jederzeit diese Abhängigkeiten auch zu Waffen machen können. Deshalb muss man diese Abhängigkeiten so schnell wie möglich abbauen. Und muss man jetzt beherzt und schnell voranschreiten, weil wir nicht wissen, wie viel Zeit wir haben, bis es zu einer eventuellen Eskalation kommt.
Und einen wichtigen Schritt, um die Abhängigkeit abzubauen, ist die Bundesregierung jetzt gerade dann doch gegangen. Nach ganz langem Zögern und hin und her Überlegen fiel dann die Entscheidung, dass chinesische Technik mittelfristig nicht mehr im deutschen 5G-Mobilfunknetz verbaut sein darf. Die Mobilfunkunternehmen müssen jetzt die Bauteile der Zulieferer Huawei und ZTE in den kommenden 5 Jahren schrittweise aus dem Handynetz rausholen, wieder entfernen und ersetzen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt, dadurch werde die Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger von Unternehmen und des Staates geschützt. Denn die chinesischen Bauteile gelten als Sicherheitsrisiko. Über das Handynetz könnte der chinesische Staat uns möglicherweise ausspionieren. Dazu hatten wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. China hat diesen Vorwurf prompt sehr empört zurückgewiesen und gesagt, dass diese Entscheidung das gegenseitige Vertrauen beschädigt und die Zusammenarbeit beeinflussen wird. Genau davor hat die Bundesregierung aber natürlich auch Angst. Deshalb hatte sie ja auch so lange mit der Entscheidung gehadert und gewartet. Man will es sich einfach mit den Chinesen nicht verscherzen.
Ja, zeigt auch die Diskussion über die Strafzölle, die die EU beschlossen hat. Die Chinesen fluten ja gerade den Markt mit E-Autos. Die sind viel billiger als deutsche oder europäische Modelle. Auch weil China eben jede Menge Subventionen in die Branche steckt. Unfair, sagt die EU, Wettbewerbsverzerrung, deshalb die Strafzölle. Viele fürchten jetzt, dass sich China auf irgendeine Weise dafür rächt. Die Regierung in Peking hat nämlich schon vorher angekündigt, China werde alle notwendigen Schritte ergreifen, um die Maßnahmen der EU zu kontern. Da dürften es viele Firmenchefs mit der Angst zu tun bekommen.
Tja, aber die EU, die hat sich ja jetzt trotzdem zu diesem Schritt entschlossen. Was ist das? Vielleicht ist es ein Test, ein Probelauf oder auch eine Ansage an die Chinesen, ihr könnt mit uns nicht alles machen, trotz aller Abhängigkeiten.
Aber wie groß ist die Abhängigkeit wirklich? China ist einer unserer wichtigsten Handelspartner und das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Wir beliefern die Volksrepublik mit Sachen, Maschinen zum Beispiel, und bekommen umgekehrt auch sehr viel aus China.
Wie sich das anfühlt, wenn solche Lieferungen aus China dann mal eine Zeit lang ausbleiben. Wir haben ja Corona gerade schon erwähnt. Viele Betriebe erinnern sich und wollen das auch nie wieder erleben. Der Fahrradhersteller Rose aus Bocholt in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, der baut jeden Tag bis zu 200 Fahrräder zusammen. Die bestehen aus 150 Einzelteilen pro Rad und die kommen vor allem aus Asien, sagt der Chef Thorsten Heckrath-Rose.
China und generell der asiatische Raum sind unverzichtbar für die Fahrradindustrie als Handelspartner. Wenn da was passieren würde, dann gäbe es irgendwann tatsächlich keine Fahrräder mehr.
Während Corona hat Rose ein Viertel weniger Fahrräder produziert als geplant und auch in vielen anderen Unternehmen stockte damals die Produktion.
Gut, wenn du ein Fahrrad brauchst und keins findest, dann ist das doof. Aber jetzt stell dir vor, der komplette Handel mit China bricht zusammen. Nur damit wir mal die Dimension klar bekommen. Als wir kein russisches Gas mehr bekommen haben, ist mehr als die Hälfte von dem Gas, das wir gebraucht haben, weggebrochen. Unsere Abhängigkeit von russischem Gas lag bei 55%. Unsere Abhängigkeit von China liegt in manchen Bereichen bei 90% und mehr. Wenn die Chinesen nicht liefern, dann hat das katastrophale Folgen für unsere Wirtschaft.
Jürgen Mattes vom Institut der Deutschen Wirtschaft hat sich bei 14.000 Produkten, die nach Deutschland importiert werden, mal angeschaut, wie groß denn unsere Abhängigkeit wirklich ist. Bei rund 200, so seine Erkenntnis, kommt mehr als die Hälfte aus China.
200 von 14.000, das klingt jetzt erstmal wenig.
Ja, wenn es die 200 richtigen sind, wird es ganz schön eng. Es kommt eben immer drauf an, was es ist. Spielzeugautos wären ja egal, aber seltene Erden, schwierig, ohne die auszukommen, weil wir ohne die in vielen Bereichen in unserer Industrie gar nichts mehr reißen können. Das Gleiche gilt für spezielle Stoffe in der chemischen oder pharmazeutischen Industrie und für besondere Grundstoffe, die wir für unsere ganzen Zukunftstechnologien brauchen.
Die Chinesen brauchen gar keine Atombombe, es reicht, wenn sie keine Medikamente liefern. Das ist ein Zitat von Ulrike Holzgrabe, die wir schon gehört haben. Die war Professorin an der Uni Würzburg, ist mittlerweile im Ruhestand. Und unsere Plus-Minus-Autorin hat mit ihr über dieses Horrorszenario gesprochen.
Die Chinesen liefern keine Antibiotika oder keine Krebsmittel mehr. Und die haben ganz wichtige Antibiotika in ihrem Portfolio. Dann werden Menschen sterben, weil wir sie nicht behandeln können. Und das gilt für Krebsmittel natürlich genauso. Und das bedeutet, dass die Ärzte in den Krankenhäusern die Hände gebunden sind und darauf hoffen müssen, dass der Patient von alleine heilt, ohne jegliche Behandlung.
Schon seit vielen Jahren wird die Produktion von Medikamenten immer stärker von Europa nach Asien verlagert. Vor allem eben nach China. Wir haben diese unglaubliche Zahl am Anfang ja schon mal gesagt. Unglaubliche 90% unserer Antibiotika kommen laut des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie aus China. Und welche Auswirkungen das hat, das konnten wir 2016 schon mal so anfühlen. Da gab es eine Explosion in einer chinesischen Antibiotikafabrik. Und wir in Deutschland hatten leere Regale.
Die Sache ist, selbst bei den Medikamenten, die wir hier herstellen, bekommen wir Probleme. Weil auch ein Großteil der Wirkstoffe, die wir dafür brauchen, also um hier Medikamente herzustellen, die kommen halt aus China. Und wenn da die Produktion stockt oder stoppt, dann merken wir das hier in Deutschland schnell.
Und jenseits der Medizin ist Technik mittlerweile ja auch lebenswichtig für unsere Gesellschaft. Wir bekommen richtig Probleme, wenn keine technischen Geräte mehr geliefert werden. 2021 kamen rund 80% unserer Laptops, fast 70% unserer Handys aus China. Unvorstellbar, dass wir uns von China entkoppeln. Vor allem dann, wenn andere Länder das ja auch tun würden, dann gäbe es schnell riesige Engpässe. Und wenn wir dann mal eben einen neuen Laptop haben wollen, dann wird das erstmal nichts.
Chinesische Produkte sind auch total wichtig für die Energiewende. Knapp 80% der Lithium-Ionen-Batterien, die man für E-Mobilität braucht, werden derzeit in China produziert. Und ohne China ist auch die Energiewende insgesamt kaum möglich. Solarzellen zum Beispiel. 2022 kamen fast 90% aller importierten Solaranlagen aus China.
Ähnlich krass ist das bei den seltenen Erden, die wir gerade schon angesprochen haben. Das sind Metalle, die zum Beispiel für Smartphones, LEDs oder Elektromotoren gebraucht werden. Die kommen fast alle aus China. Bei manchen sind wir zu 90% abhängig von dem Land.
Dabei war das früher mal anders. Zum Beispiel bei Gallium. Das ist ein Rohstoff, den man unter anderem für Halbleiter braucht. In Stade bei Hamburg gab es mal eine eigene Galliumproduktion. Bis 2017. Das Gallium aus Stade war nämlich nicht wettbewerbsfähig. Deshalb wird es dort nicht mehr produziert. Kommt seitdem aus China.
Und jetzt mal Worst Case. Was ist das Schlimmste, was uns passieren kann? China stellt die Lieferung an Deutschland ein und dann? Dazu gibt es unterschiedliche Studien. Das Kiel-Institut für Weltwirtschaft sagt, bei einem abrupten Handelsstopp würde unsere Wirtschaft um etwa 5% einbrechen. Ähnlich wie nach der Finanzkrise oder nach Corona.
Und das hört sich ja vielleicht erstmal gar nicht so schlimm an. Aber wenn die Wirtschaft um 5% schrumpft, dann hätte das krasse Folgen. Experten sagen, etwa 1 Million Jobs würden wegfallen. Und es würde auch lang dauern, bis sich die Wirtschaft von so einem Schock erholt. Laut der Studie des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft wird unser Wohlstand dauerhaft sinken. Auch nach 4 oder 5 Jahren jeweils noch um -1,5% sinken.
Große Arbeitslosigkeit, weniger Geld in der Staatskasse und die Energiewende. Ja, die würde dann auch so richtig ins Wanken kommen. Und bis wir Alternativen aufgebaut hätten, also neue Handelsbeziehungen geknüpft oder eigene Produktion aufgebaut hätten, da würde es Jahre dauern.
Die große Frage ist ja aber, wie wahrscheinlich ist das alles? Wie groß ist die Gefahr, dass quasi über Nacht die Handelsbeziehungen zum Erliegen kommen? Kannst du dich noch erinnern, wo du warst, als Russland die Ukraine angegriffen hat?
Ziemlich genau. Ich stand im Studio und wir wollten eigentlich eine lustige Karnevalssendung machen. Alles da nicht mehr, nur noch Schock.
Und dann nicht mehr so lustig. Jetzt stell dir mal vor, du wachst auf und erfährst, dass China Taiwan angegriffen hat.
Das wäre auch so ein Schock.
Taiwan wird seit Jahrzehnten demokratisch regiert, international aber nicht als souveräner Staat anerkannt. China beansprucht Taiwan für sich und droht immer wieder damit, den Inselstaat zu erobern.
Und es gibt sogar einen Zeitraum, den Experten dafür ausmachen. 2027, da feiert nämlich das chinesische Militär, die sogenannte Volksbefreiungsarmee, wie sie genannt wird, ihren 100. Geburtstag. Und einige meinen, dass das ja ein möglicher Angriffszeitpunkt sein könnte. Andere sagen, so ein Krieg könnte vielleicht schon früher beginnen. Einige halten so einen Angriff auf jeden Fall für wahrscheinlich. Und vermutlich würden sich auch die USA als Schutzmacht Taiwans in diesen Krieg einschalten.
Und das hätte natürlich auch Folgen für uns. Zum einen würden Deutschland, auch Europa und die anderen G7-Staaten vermutlich alle direkten Handelsbeziehungen zu China kappen. Zum anderen würde die Versorgung der Welt mit Computerchips zusammenbrechen. Denn diese Computerchips, die in Smartphones, in Autos, in Kühlschränken, in Produktionsanlagen, in Herzschrittmachern stecken, werden in Taiwan produziert. Dort sitzt auch der größte Chiphersteller der Welt, TSMC.
TSMC ist Weltmarktführer bei Entwicklung und Produktion modernster Chips. Würde der Handel mit Taiwan unterbrochen, weil das Land sich im Krieg befindet, dann wäre das eine wirtschaftliche Katastrophe. Und selbst wenn es noch eine Eskalationsstufe drunter bliebe, also China zum Beispiel nur in Anführungsstrichen eine Handelsblockade verhängen würde, dann hätte das verheerende Auswirkungen.
Ja, allerdings auch für China, denn die sind ja auch auf die Halbleiter aus Taiwan angewiesen und in gewisser Weise auch auf uns, auf Europa. Wobei man sagen muss, aktuell sind wir wahrscheinlich abhängiger von den Chinesen als die von uns. Bloß ganz ohne den Westen, unseren Markt und unsere Produkte, kommt China auch nicht aus.
Noch nicht. Aber Das Land arbeitet schon seit Jahren daran, wirtschaftlich unabhängiger vom Westen zu werden und buttert sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung. Made in China 2025 heißt diese chinesische Strategie.
Der Plan geht zumindest ein Stück weit auf. Beim Auto zum Beispiel. Der chinesische Hersteller BYD ist in China bei den Absatzzahlen die Nummer 1, hat die vorherige Nummer 1 VW überholt. Und auch bei erneuerbaren Energien, medizinischen Geräten oder Häfen. Überall hat China ausländische Anbieter nach und nach durch chinesische Konzerne ersetzt. Können wir da vielleicht was lernen von China?
Wir sollten es uns zumindest genau angucken, denn für die Länder im Westen ist die chinesische Strategie nicht ohne. Je unabhängiger China wird, desto mehr verschiebt sich ja auch dieses Gleichgewicht oder Ungleichgewicht, desto leichter sind wir dann auch wieder erpressbar. Das hat auch die Bundesregierung erkannt. Sie hat deshalb eine China-Strategie beschlossen.
Und die besteht vor allem aus ein paar Hausaufgaben. Einerseits für unsere Politik und andererseits Hausaufgaben für unsere Unternehmen. Das große Ziel De-Risking, also Risikominimierung. Da geht es zum Beispiel um die Frage, welche Produkte oder Technologien sollten wir vielleicht doch lieber auch in Europa herstellen und nicht nur in China. Halbleiter, Batterien, Medikamente. Aber wie realistisch ist es, hier eine konkurrenzfähige Produktion aufzubauen?
Alles wichtige Fragen, aber es geht auch um den direkten chinesischen Einfluss bei uns. Welche Investitionen aus China wollen wir? Welche wollen wir lieber nicht haben? Ihr erinnert euch vielleicht an die Diskussion um den Hamburger Hafen, als der chinesische Investor Costco da eingestiegen ist. Oder der Roboterhersteller KUKA, der ist einfach von einem chinesischen Konzern übernommen worden. Und solche Verflechtungen schaffen immer neue Abhängigkeiten und Erpressungsmöglichkeiten. Ja, allein deshalb ist es super wichtig, dass wir unabhängig werden. Unabhängiger vom chinesischen Markt. Das will auch die Bundesregierung jetzt stärker angehen als bisher. Früher ging es ja eher um noch mehr Verflechtung, um noch mehr gegenseitige Wirtschaftsbesuche. Jetzt ist das Risiko erkannt, die Rolle rückwärts kommt, Wirtschaftspolitik soll anders laufen, De-Risking soll jetzt über allem stehen.
In der China-Strategie steht zum Beispiel, dass der Wirtschaftsstandort Europa und Deutschland gestärkt werden soll. Zukunftstechnologien, zum Beispiel Computerchips, sollen deshalb künftig auch bei uns produziert werden. Deutschland und Europa investieren massiv in die Chipindustrie. Chiphersteller wie Infineon oder TSMC werden mit Subventionen gelockt, ihre Werke nämlich bei uns aufzubauen. Bis 2030 soll der europäische Anteil in der weltweiten Chipproduktion immerhin auf 20% steigen.
Ähnlich sieht es bei Medikamenten aus. Die Bundesregierung hat ein Gesetz beschlossen, letztes Jahr, mit dem die Produktion von Medikamenten in Europa gestärkt werden soll. Die EU hat eine Pharmastrategie beschlossen. Aber klar, das alles kostet Geld und es dauert. Und wie machen die Konzerne das? Die wenigsten wollen öffentlich darüber sprechen, aus Angst vor negativen Konsequenzen. Aber unser Plus-Minus-Team konnte zwei Unternehmer dazu bringen, ihre Strategie zu verraten.
Eines dieser Unternehmen ist der Ventilatorenhersteller EBM Pabst. Das Unternehmen ist Weltmarktführer und produziert seit fast 30 Jahren auch in China. Die haben ein Werk in der Nähe von Shanghai und beliefern von da den kompletten asiatischen Markt mit Ventilatoren. Klaus Geisdörfer, dem Chef, ist das mittlerweile aber zu riskant. Deshalb geht er einen überraschenden Weg.
Ja, wirklich überraschend, denn er reduziert nicht etwa sein China-Geschäft, sondern er baut es aus. Die Mitarbeitenden von EBM Pabst in China arbeiten daran, den chinesischen Teil des Unternehmens im Ernstfall vom Rest des Konzerns abkoppeln zu können. Deshalb investiert der Ventilatorenhersteller gerade in China, hat im März seine neue China-Zentrale in Shanghai eröffnet und plant außerdem, Produktionsflächen in China zu erweitern.
Und was sich ja irgendwie widersprüchlich anhört, erklärt er so.
Wir haben auf jeden Fall unsere Organisation in China so vorbereitet, dass wir jederzeit das chinesische Unternehmen von uns abtrennen können von der restlichen Welt. Innerhalb sehr kurzer Zeit, darauf sind wir auch vorbereitet.
Abtrennen, was heißt das genau? In China soll dann nur noch für China produziert werden. Andere asiatische Länder will EBM Pabst dann von Werken außerhalb Chinas beliefern. Auch in die investiert das Unternehmen. Das China-Geschäft wird also nicht runtergefahren, sondern die Geschäftsbereiche werden einfach entflechtet. Passt das zur Strategie der Bundesregierung, unabhängiger von China zu werden?
Ich sag mal ganz herzhaft, jein, ja und nein. Denn einerseits macht EBM Pabst seine Lieferketten unabhängiger. Auch ohne China soll der Betrieb weltweit weiterlaufen können. Andererseits könnten solche Investitionen Chinas Wirtschaft noch mächtiger machen, warnt Jürgen Mattes vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Letztlich zieht China immer mehr Investitionen an, weil die Unternehmen das Gefühl haben, wir müssen unser China-Geschäft isolieren können. Das heißt, China profitiert wirtschaftlich davon, dass wir uns weniger abhängig machen, also unseren Unternehmen sich weniger abhängig machen. Das, was in China investiert wird, wird halt nicht von hier aus exportiert. Und das ist schon paradox und eigentlich so nicht unbedingt gewollt.
Das heißt, das Unternehmen senkt sein Risiko, stärkt damit aber gleichzeitig China. Das klingt nicht unbedingt nach dem, was die deutsche und die europäische Politik will. Nee. China bekommt nämlich so mehr Industrie ins Land und damit auch Know-how. Und das kann uns natürlich auf die Füße fallen, denn damit wird die Volksrepublik wieder ein Stück weniger abhängig vom Rest der Welt.
Und im Ernstfall übernehmen die Chinesen die Produktion von EBM Papst. Enteignung wird ja auch ein bisschen anders betrachtet als bei uns. Und im Ernstfall weiß man ja sowieso nicht. Aber bis es soweit kommen würde, rechnet sich EBM Papst eben noch gute Geschäfte in China aus. Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich das eigentlich ganz anders vorgestellt. Er wünscht sich von den Unternehmen, dass sie mehr im eigenen Land investieren.
Ja, es sieht aber so aus, als würden die Firmen dem Wirtschaftsminister diesen Wunsch nicht erfüllen.
Nee.
Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln zeigen, deutsche Unternehmen haben letztes Jahr so viel in China investiert wie noch nie. Fast 12 Milliarden Euro, das sind 4% mehr als 2022. BASF zum Beispiel, das deutsche Chemieunternehmen, investiert bis 2030 10 Milliarden Euro in einen neuen chinesischen Standort. Siemens baut gerade sein bestehendes Werk in China aus und plant ein neues Forschungs- und auch Entwicklungszentrum. Und auch Volkswagen investiert mehrere Milliarden in China.
Und dann bleiben wir in der Reihe auch der Chef von BMW, Oliver Zipse. Der wiegelt beim De-Risking eher ab. Unseren Kollegen vom Podcast Welt macht China, hat er gesagt.
Das wird ja alles nicht so heiß gegessen, nicht? Wir stehen immer für freien Welthandel, wo man natürlich auch die Meinung äußern darf. Das muss dann der Partner auch aushalten. Aber De-Risking heißt ja überhaupt nicht Rückzug.
Naja, geht's nach der Bundesregierung? Dann wäre zumindest ein bisschen Rückzug aus China schon angesagt. Bei den Unternehmen klingt es aber so, als hielten einige unbedingt an ihrem China-Geschäft fest und damit stärken sie China vielleicht und schaden uns allen.
Es gibt aber auch Zahlen, die in eine andere Richtung deuten. Die sind vom IFO-Institut in München. Im Februar wurden sie erstellt. Da heißt es, fast 60% der befragten Unternehmen haben im vergangenen Jahr ihre Lieferketten schon breiter aufgestellt und sich neue Zulieferer erschlossen. Und fast jedes fünfte Unternehmen hat damit begonnen, wieder mehr in Deutschland zu produzieren, also Auslagerung rückgängig zu machen. Es gibt also durchaus auch deutsche Unternehmen, die sich weniger in China engagieren und Produktion anderswo aufbauen.
Einer dieser Betriebe ist zum Beispiel der Fahrradhersteller Rose. Über den haben wir ja gerade am Anfang des Podcasts schon gesprochen. Was Rose macht, das dürfte schon eher im Sinne der Bundesregierung sein. Felgen, Speichen, Narben, die der Betrieb verbaut, kommen nämlich mittlerweile von einem Hersteller, der die Montage von Asien nach Ungarn zurückverlagert hat. Aber Fahrradteile made in Europe sind natürlich teurer als welche made in China.
Dafür hängt Rose nicht mehr an möglicherweise unzuverlässigen chinesischen Lieferanten und kann zuverlässig liefern. Und Rose geht noch weiter. Mit anderen mittelständischen Firmen arbeitet das Unternehmen gerade an einer Fahrradgabel aus speziellen Kunststoffen. Und auch ein komplettes Fahrrad made in Europe soll es geben. Das dauert allerdings noch 8 bis 10 Jahre, hofft Rose.
Wie machen wir uns weniger erpressbar von China? Darüber reden wir in dieser Folge. Vielleicht finden wir die Antwort, wenn wir nochmal nach Taiwan gucken. Da halten wir nochmal die Ausgangslage fest. Erstens, Taiwan muss einen Angriff von China fürchten. Zweitens, Taiwan hat die Hoheit über die weltweite Chipproduktion. Und auf diese Chips, auf die Halbleiter, ist auch China angewiesen.
Und damit hat Taiwan gegenüber China natürlich einen Trumpf in der Hand. Denn wenn China Taiwan angreift, dann wird das die Chipproduktion lahmlegen. Und selbst wenn die Chinesen die Firmen irgendwann erobern, ist fraglich, ob ihnen das was bringt. Denn die Leute, die dort arbeiten und wissen, wie alles funktioniert, werden dann sicherlich nicht mehr da sein.
Ja, das sind begehrte Fachkräfte. Die könnten sofort überall in der Welt anfangen zu arbeiten. Sie würden in den USA, in Europa sofort Top-Jobs bekommen. Die Chinesen hätten dann zwar die taiwanesischen Chipfabriken unter Kontrolle, aber das Know-how würde abwandern. Und damit auch die modernsten Computerchips, die das Land so dringend braucht für seine Wirtschaft.
Manche sagen deshalb, Taiwan schützt sich mit den Halbleitern. Quasi ein Schutzschild aus Computerchips. Und die Frage ist, können wir, kann Europa das auch? Also China irgendwas bieten, ohne dass es nicht auskommt? Tja, möglicherweise.
China hat nämlich ein Ziel ausgegeben, dass die Wirtschaft wachsen soll. Das klappt aber nur, wenn das Land seine Produkte weiterhin bei uns in Europa verkaufen kann. Die USA schränken ihren Markt für Waren made in China ja immer stärker ein. Wenn Donald Trump nochmal Präsident werden sollte, dann wird das übrigens noch weiter zunehmen. Und das macht Europa für China zu einem noch wichtigeren Partner und uns vielleicht ein bisschen weniger erpressbar.
Aber Autokratien handeln nicht immer rational. Und im Ernstfall wird China politische Entscheidungen vermutlich stärker gewichten als wirtschaftliche. Sollte also zum Beispiel Taiwan irgendwelche Unabhängigkeitsbestrebungen haben, wird das Regime in Peking wahrscheinlich keine Sekunde zögern und zuschlagen. Ohne Rücksicht auf wirtschaftliche Verluste, auf Halbleiter oder den europäischen Markt.
Wie kommen wir also los von China? Die Antwort kann ja nur De-Risking lauten. Und auch wenn viele große Firmen gerade mehr investieren in China, sinnvoll wäre das Gegenteil, diversifizieren, das Risiko zu streuen.
Und zwar möglichst schnell. Heißt, deutsche Firmen brauchen mehr Lieferanten, Partner aus unterschiedlichen Ländern, Indonesien, die Türkei oder auch afrikanische Länder. Deutsche Unternehmen könnten dabei helfen, dort Produktion aufzubauen. Das Know-how dazu haben sie ja. Je mehr Länder, desto besser. Denn dass alle diese Länder dann gleichzeitig die Zusammenarbeit mit uns beenden, ist ja sehr unwahrscheinlich.
Und in dem Punkt sind andere Länder einfach schon viel weiter. Japan zum Beispiel hat schon vor Jahren damit begonnen, für seltene Erden Liefervereinbarungen mit Kanada oder australischen Bergbauunternehmen zu schließen. Außerdem ist man dran an Recycling und Wiederverwertung von wichtigen Stoffen, Produkte zu entwickeln, die ohne seltene Erden auskommen.
Deutschland und Europa gehen mit dem Europäischen Rohstoffakt jetzt in eine ähnliche Richtung. Sie wollen den Abbau seltener Erden in Europa fördern und auch die Weiterverarbeitung und das Recycling von Rohstoffen. Die Bundesregierung will außerdem mit Brasilien, Chile, Peru und Australien beim Thema Rohstoffe kooperieren. Allerdings hören wir ja auch so aus dem Wirtschaftsministerium, so eine Mine zu eröffnen. Das dauert Jahre.
Klar, um unabhängig von China zu werden, brauchen wir eine ganze Menge Zeit. Die Rolle rückwärts klappt nicht von heute auf morgen. Da muss man lange üben und praktizieren. Und leider sind uns die Chinesen beim De-Risking ein gutes Stück voraus.
Wenn wir weniger abhängig sein wollen von China, müssen wir investieren. In Produktion, in Technologien, in Wirtschaft und in Forschung. Und zwar in Deutschland und Europa und auch in anderen Ländern, in möglichst vielen. Je mehr Partner wir haben, desto weniger erpressbar sind wir.
Wow. Und dann sind wir wieder bei der Beziehung, David.
Und dann wird das so eine Polyamore-Nummer. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge.
Wir machen dann Polyamor, was die Wirtschaft angeht. So kann es klappen. Wir freuen uns, wenn ihr uns zuhört und uns ganz treu abonniert, nämlich auf allen Plattformen, die ihr so kennt, eure Lieblingsplattform. Ihr könnt immer erinnert werden, ach, ist doch Mittwoch, ist doch wieder Wirtschaftspodcast. Mhm.
Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Kritik äußern möchtet, Wünsche, vielleicht habt ihr auch Themenvorstellungen, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an plus-podcast@ard.de oder ihr macht das einfach zum Beispiel bei Spotify direkt in der Kommentarfunktion.
Und ihr könnt uns auch wirklich Fragen stellen, ne? Also ihr könnt sagen, wir wollen doch mal wissen, wie seht ihr das und das. Das wird uns freuen. Wir lesen die dann hier und wir versuchen sie auch zu beantworten.
Das versuchen wir. Vielen Dank möchten wir auch sagen an Geli Hensoldt, das ist nämlich die Autorin dieser Folge.
Aber dazu mit recherchiert und Fakten geliefert haben Julian Gräfe und das Team von Geld macht China.
Die Redakteurin dieser Folge, Tamara Land.
Und ganz lieben Gruß auch an die Technik, Michael Bast und Jürgen Kaiser.
Und weißt du was?
Was?
Ich möchte auch dir danken.
Oh, danke, gerne. Wofür auch immer.
Vorher weiß ich auch nicht so genau. Es war schön mit dir, wie immer. Und es ist schön mit euch. Bis nächste Woche.
Ciao. Wir haben es in der Folge schon viel erwähnt, den spannenden Podcast, der sich ganz intensiv mit China beschäftigt.
Und den können wir euch auch sehr empfehlen. Weltmacht China beschäftigt sich damit, warum China eine Weltmacht ist und was China mit der Welt eigentlich macht.
Schön.
Ein Team aus aktuellen und ehemaligen Korrespondenten und China-Expertinnen schaut nicht nur von außen auf das Land, sondern tief hinein mit Hintergründen, Analysen, Stimmen und auch einem Blick auf Klischees und Vorurteile, die es in Deutschland eventuell gibt.
Joyce Lee und Steffen Wurzel moderieren Welt macht China. Ihr findet diesen Podcast in der ARD Audiothek. Hört einfach rein.
Und in unseren Shownotes.